Pfingstmann, der Podcast.
Folge 224, Danger Dan nach Nicaragua.
Hallihallo und herzlich willkommen zur letzten Live-Folge von Lucke und Hengstmann vor der Sommerpause im Jahr 2026. Und live ist ein großes Wort. Zwischen Aufzeichnung und Veröffentlichung liegen ja manchmal die Rekord, also einer Stunde. Deswegen begrüße ich quasi jetzt vor einer Stunde oder vor anderthalb Stunden in Berlin den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Guten Morgen, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, wir müssen vielleicht erklären, warum dies die Folge 224 ist und die letzte, die Folge 223a. Das ist natürlich etwas ungewöhnlich.
Naja, weil wir es nicht geplant hatten, aber die Sommerfolgen quasi schon aufgenommen hatten und ich einfach ein faules Schwein bin und keinen Bock hatte, die ganzen Folgen neu zu nummerieren.
Genau. Also wir revanchieren uns dafür am Ende des Sommers, indem wir die 230 dann weglassen und dann stimmt's alles wieder. Aber das musste ja am Montag doch sein mit der Sonderfolge.
Ja, gut.
Nee, sonst hätten sie ja diesmal gar nicht gewusst, dass sie denn doch Thorsten Frey nehmen sollen, so wie ja, wir es auch empfohlen hatten. Also nicht empfohlen, wir hatten es gesagt, das wäre die Methode Merkel, nämlich Beförderung durch Inkompetenz und genau so ist es passiert.
Ich wusste gar nicht, dass der so ein scheiß Kanzleramtsminister war.
Was heißt das? Das ist ja immer alles, man kann ja nur das erzählen oder die Meinung haben, die einem da aus verschlossenen Türen rausgebracht wird. Aber das Tolle ist, in der deutschen Politik, das gibt's ja tausendfach. Und der ist anscheinend komplett überfordert gewesen von Anfang an. Ja. Und lustlos. Der hat gesagt, ich will die Fraktion führen. Ja, okay, aber wenn der Kanzler dich nun mal dahin ernennt, dann musst du entweder bei der Vereidigung sozusagen irgendwie was ganz Schlimmes machen, was weiß ich, ja, ich schwöre, dass ich das nicht machen will, ja. Oder du machst den Job halt 4 Jahre lang ganz normal und jetzt hat er Glück, aber okay. Und das ist so, die Unionsfraktion muss jetzt aus der Sommerpause kommen. Ob der gesamte Bundestag dann zur Vereidigung eines neuen Kanzleramtsministers im Juli oder August zu kommen hat, das ist noch nicht klar, aber das halte ich im Moment für unwahrscheinlich, weil es, wie gesagt, kein wichtiger Posten ist, weil das Kanzleramt ja trotz allem irgendwie funktioniert. Es gibt andere Staatssekretäre und Staatsminister. Da brauchen wir, glaube ich, im Sommer. Also, und wie gesagt, wenn er weg ist, da gibt es ja überhaupt keinen Unterschied. Vielleicht wird es sogar besser.
Naja, die Frage ist, wer sein Nachfolger wird.
Ja, vielleicht sollte niemand nach. Vielleicht sollte Merz das selber machen. Nein, das nicht, aber wer Nachfolger, dieser Posten ist relativ unüberschaubar, weil den ja manchmal auch so Steinmeiers kriegen, die man vorher überhaupt nicht kennt. Also irgendwelche, ja.
Hashtag Helge Braun.
Das auch, ja, aber der saß ja immerhin im Bundestag, aber Steinmeier kam ja von außen, der war ja einfach Funktionär oder Apparatschik.
Ja. Naja, die Frage für mich ist jetzt ja zum Beispiel, also meine erste Idee wäre ja sein persönlicher Vorzweckschnüffler gewesen, aber die scheint sich ja auch nicht mehr so super zu verstehen.
Du musst auch schon Namen nennen, also es ist nicht so, dass dieser Hengstmann geprägte Begriff, nennen wir es mal so, dass der jetzt schon im allgemeinen Sprachgebrauch für eine einzige Person Gültigkeit hat.
Lindemann, also sein Wayland Smithers.
So, das hätte man dann eher noch zusammengekriegt. Aber gut, lassen wir die Frage offen und die beantwortet sich dann irgendwann von selbst.
Ich habe jetzt auch irgendwo gehört, dass Lindemann jetzt auch nicht mehr so hoch in Merzens Gunst ist. Ich weiß
umgekehrt,
nicht.
Ich glaube, Merz liegt bei Lindemann nicht in der Gunst. Der war ja enttäuscht davon, dass Merz jetzt mit der GroKo nicht machen kann, was er will.
Ach krass. Echt, ja?
Ja, aber es war ja, hat sich ja vor der Wahl schon angekündigt, dass die CDU da nicht durchregieren kann, so wie sie will. Aber es ist ja auch andererseits wieder gut, denn sonst hätte es das Sondervermögen nicht gegeben und die CDU könnte auch nicht machen, was sie will. Also das ist ja auch absurd. Naja, so. Dann möchten wir gratulieren dem 100. Jubiläum der Anstalt. Oder das machen die ja schon selber, brauchen wir, glaube ich, nicht zu gratulieren, das machen die selber.
Also ich habe ja die Sendung komplett gesehen, ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Zum Beispiel weiß ich gar nicht, wer die vierte Person war, das wollte ich immer noch googeln, das habe ich vergessen zu googeln, die zweite Dame neben
Julia Gammes-Martin, meinst du?
Ja, wer ist das?
Das ist einfach eine Kollegin, die aber auch, also die habe ich auch mal kennengelernt auf dem Wettbewerb. Die ist Teil von Suchtpotenzial, aber inzwischen auch viel Solo unterwegs.
Ja, alles klar, alles klar. So langsam dämmert es mir. Okay. Genau. Ja, ansonsten, also ich fand den Anfang so, wo ich dachte, hoch, eine Pressekonferenz mit dem Akteuren mitten aus dem Publikum, das ist ja kreativ.
Ja, ich habe ja euer Programm inzwischen gesehen und muss sagen, also da haben sie doch sich bei euch bedient.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch dramaturgisch eine total neue Idee, dass man sowas macht.
Ja.
Ja, ja, also da ist ja noch nie einer drauf gekommen.
Also Oberthema der Folge war im Grunde, waren zwei Dinge. Erstens mal die Anstalt selber, was ja bei einer 100. Folge auch in Ordnung ist. Und zweitens mal das altbekannte Thema AfD und
genau, die Antifa-Anstalt.
Und beides eben mit einem heiligen Ernst, wie es der Anstalt immer zu eigen war. Also
natürlich,
sagen wir mal so, Lockerheit und irgendwie gut Gelauntheit. Muss man woanders suchen.
Na, wie sagte Lutz Vanderhaus schon bei der Heute-Show, hätten wir an der Stelle schon mal 5 Gags drin gehabt. Wobei ich muss sagen, dieses ständige
Reingeplant. Ja, aber das wurde ja, also das ist ja interessant, weil das Publikum hat ja dann da auch darüber gelacht, aber sozusagen aus höherer Warte zu sagen, wir brauchen doch gar keine Gags, um Kabarett zu machen. Also das ist ja. Tatsächlich so eine Art fremde Welt und er ist der Depp in der Geschichte, der ganz profane Gags machen will und sie nicht darf oder sie nur so ironisch machen darf.
Ja, aber das hat ja als Welke bei 20, also Welke war ja schon mal bei irgendeinem Jubiläum da, da hat er den ja auch permanent gemacht. So nach dem Motto,
Ja, aber es ist ja nicht so, also normale Satire soll ja zum Nachdenken anregen, aber es ist ja nicht so, dass der gemeine Anstaltzuschauer oder die gemeine Anstaltmoderation jetzt denkt, stimmt, wir könnten ja eigentlich ein paar Gags machen. Also sozusagen, es ist Subtilität bringt insofern nie was, weil der Angesprochene nie bemerkt, was man eigentlich sagen will.
Naja, ich muss allerdings wirklich dazu sagen, ich musste in der Folge auch 2-3 Mal laut lachen, wobei ich gar nicht mehr weiß, warum. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Mhm. Aber ich fand die sogar teilweise recht witzig.
Ja.
Die Schlussnummer fand ich ein bisschen doller aufgesetzt, das muss ich wirklich sagen.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über diese...
Ja, keine Ahnung, da haben die irgendwelche alten Leute, die schon mal gegen Nationalsozialismus...
Weißt du, also das ist besonders interessant, einem Podcast zuzuhören.
Ja, das Problem ist, ich mochte die Anstalt, ich mochte auch die drei, was sie da gemacht haben, ich fand den Grundsatz dahinter, es ist nur wieder rausgerutscht. Und ich habe es mir halt jetzt.
Weil es sozusagen same procedure as every year ist.
Ja,
every
wahrscheinlich.
Time ist. Also die Welt ist ganz schlimm. Und natürlich, ich bin ja auch für ein AfD-Verbot, aber ich würde es nie mit solchen Mitteln auf der Bühne erreichen wollen, wie die. Hm.
Ja, also genau. Und es kommt noch was weiteres hinzu, dass der eigentliche Grund, warum wir da ja eigentlich drüber reden wollten, also der eigentliche Grund, was ja sozusagen das Schlimme, also das Kontroverse war, das habe ich dann auch so gedacht. Hui.
Aha. Nämlich was?
Naja, dass sozusagen Danger Dan mit Herrn...
Das ist doch der dümmstmögliche Künstlername für irgendeine... Also Danger Dan, also den kann ich nicht ernst nehmen mit dem Namen. Das ist doch Wahnsinn, oder? Außerdem sehen die ja komplett gleich aus. Hast du das mal gesehen, die beiden? Igor Levit?
Also ich bin jetzt nicht Mitglied im Danger Dan Fanclub, das muss ich wirklich sagen.
Ja.
Ich krieg das auch mit. Ich habe den quasi nur mitgekriegt, weil unser lieber Techniker, der Matze, ein Fan ist. Also der läuft auch mal im Danger Dan T-Shirt rum und ich habe auch schon mal 1-2 Lieder von ihm angehört. Und dass er nicht ganz ernst, also er... Viele Songs, die er hat, sind durchaus ironisch zu sehen. Also er ist jetzt nicht der hochernsteste Künstler aller Zeiten. Aber dieses Lied, was sie da eigentlich singen wollten, wie heißt denn der zweite? Igor Levit, glaube ich.
Und Igor Levit ist ja so ein bisschen, also der warnt ja vor allem, das ist ja der Karl Lauterbach der Gesellschaftspolitik. Also der ist immer mit so einer Leichenbittermine unterwegs und immer ist alles ganz, ganz schlimm. Und selbst wenn es so wäre, das langweilt irgendwann. Also ich finde dieser, ich meine, vielleicht spielt er ja sogar ganz gut Klavier, hört man, aber dafür ist er nicht bekannt.
Dafür ist es ja nur für mich überhaupt kein Argument. Also der beste Klavierkabarettist ist ja nicht der, der am besten Klavier spielt, sondern der beste Klavierkabarettist ist der...
Nein, aber er sieht sich ja nicht als Kabarettist. Das kommt ja noch dazu, warum er in der Anstalt genau richtig ist, weil er fällt nicht damit auf, dass er sagt, hier könnte noch ein Gag kommen, weil das nicht in seinem nicht sein Anliegen ist.
Die zweite Band, die da auf... oder die einzige Band in der Sendung, die da aufgetreten ist, hast du von der jemals was gehört?
Nee, aber das heißt ja nichts. Also da finde ich auch, manchmal kriegt man ja durch solche Sendungen ja auch den Horizont erweitert.
Die Sterne ist eine Band, die durch meine Jugendzeit geht.
Ach so,
also,
echt?
Wir waren ja alle Anfang der 90er Jahre, waren wir ja alle so links, wie man hier im Osten sein konnte, und wir hörten diesen ganzen Alternativrock. Also Tokotronic, wenn dir das wenigstens was sagt.
Das sagt mir was.
Genau. Und die Sterne waren immer so die Abenteuer, also waren immer so die Tokotronic für Leute, die keine Ahnung von Musik hatten. Also das ist wirklich, während ja Tokotronic mit den billigsten musikalischen Mitteln, also die konnten ja alle ihre Instrumente nicht spielen. Arne Zank hat auf dem ersten Album sogar noch einen Schlagzeugcoach gehabt. Das stand auf dem Album mit drauf. Also ich vermute, der hat die Hälfte der Lieder eingespielt.
Ja, und am Ende so zwei mit zwei Fingern ein Klavierstück im Wesentlichen.
Genau. Aber die waren halt unglaublich, die haben halt unglaublich gute Texte geschrieben und die Kompositionen an sich waren hervorragend. Wir haben mit unserer Band das damals mal ein bisschen nachgespielt, und wenn du ein bisschen Ahnung von deinen Instrumenten hattest, dann konntest du aus den Songs richtig was rausholen. Die Sterne hingegen ist übrigens nicht mehr die Sterne aus den 90ern, das ist wirklich bloß noch Frank Spiel, wo ich so dachte, oh Gott, Frank Spilker ist 80 geworden. Aber okay, also der Sänger ist der Einzige, der noch da ist. Die Sterne waren immer so, das floss nicht. Die haben immer so auf Krampf versucht, textlich und musikalisch war es auch immer. Die haben so Lieder gehabt, was hatte ich bloß so ruiniert, oder Big in Berlin. Es war aber trotzdem schön, die Sterne mal wiederzusehen. So, jetzt gehen wir mal zu diesem Danger Dan-Lied. Hast du dir das mal angehört?
Nee, ich habe nur, also das brauche ich nun wirklich nicht, ich habe nur die Zitate daraus, um die es dann ging, und es kam ja dann so, dass das ZDF, was da jetzt genau der Ablauf war, dieses Streits, weiß ich nicht, aber das ZDF hat dann eine Woche vorher ungefähr gesagt, also die Konzeption dieser Sendung muss ohne dieses Lied stattfinden, weil es eben die Programmrichtlinien verletze.
Gut, das weiß ich nicht, ich habe mir das Lied angehört, ich finde es künstlerisch... Ja, ich habe es gedacht,
was ich lese
das
mal denn? Vor, was in der Taz, wohlgemerkt, die Taz, Daniel Bax hat es geschrieben, und also, das ist wahrscheinlich das einzige Mal im Leben, dass ich die Taz zitiere, hat geschrieben, es steht außer Frage, dass keine Angst von der Kunstfreiheit gedeckt ist, aber der Song ist nicht nur politisch, sondern auch ästhetisch bedenklich. Der bierernste Liedtext verströmt in etwa so viel Poesie wie ein Antifa-Flugblatt, das zu schmalzigem Klaviergeklimper vertont wurde. Danger Dan ist eben kein Kurt Tucholsky. Und das trifft's eigentlich. Es ist unglaublich unsatirisch, und es ist ja, es ist eine Predigt. Und da weißt du ja, dass ich bei sowas sowieso allergisch bin.
Weißt du, wo das herkommt, dieses Lied?
Du wirst mir gleich sagen.
Und zwar ist es eine Anlehnung an diese antifaschistischen Kampfliederformen, also während der Weimarer Republik, also wo sozusagen diese Rotfrontkämpferbünde und was es da alles gab, die haben so eine Art von Liedern gemacht. Und daran ist es quasi orientiert.
Ja, also ja, oder halt, also ich, wie in dem Zitat, eben Kurt Tucholsky, der ja aufrechter Antifaschist war, aber der wesentlich intelligenter und lustiger war. In jeder seiner Lebenssituationen bis zum Schluss war er besser und lustiger. Und oder man kann es eben so machen, du hast recht, wie die Klassenkämpfer, die ja auch aus heutiger Sicht, weiß man das ja, auch mit Schuld waren am Niedergang der Weimarer Republik, Ernst Busch,
ja,
oder Erich Weinert und so, die haben das, ja, diesen Stil möglichst, also wer lacht, wird erschossen, so.
Genau.
Und also es war jetzt folgendermaßen, man kann ja eine Sendung, vor allem eine aktuelle Sendung, ist ja immer sozusagen, bis sie gedreht wird, nicht fertig. So, kann man jetzt denken, okay, wir sind so intelligent, wir schaffen da jetzt anderen Programmcontent und machen irgendwie die Sendung würdevoll voll. Die paar Minuten. Oder man stellt einen leeren Flügel auf die Bühne und lässt wirklich eine ganze Minute gar nichts erklingen. Die Kameras schwenken schön ins
Publikum. Eine Minute, ja?
Doch, ja.
Krass.
Zum Glück nicht die volle Zeit, das hätte ich denen auch zugetraut, aber kamen diese drei GastgeberInnen auf die Bühne und haben dann eine Art inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Lied, also die Zitate haben sie dann vorgelesen, was ja dann erlaubt ist, aber das hatten sie ja dem ZDF auch zugesagt. Das ZDF hat ja die gefragt, was wollt ihr denn überhaupt damit? Und dann sagten die, ja, wir wollen das singen lassen und dann wollen wir es durch eine Diskussion in der Sendung einordnen. Mhm. Und das glaube ich nicht. Das ist eine dreiste Lüge, weil man das in der Kabarett-Sendung erstens mal gar nicht macht.
Genau.
Und zweitens, ja, also, weil sie das bestimmt nicht vorhatten, weil sie dachten, das spricht für sich. Ich meine, es tut es ja auch, weil es absolut keine zweite Ebene hat. Der dümmste Depp würde genau dieses Lied verstehen.
Genau.
Und dann, was sie dann aber nach dieser Minute, weil sie ja noch 6 Minuten Zeit hatten, gemacht haben, ist genau das, was man nie machen darf, nämlich über den eigenen Inhalt diskutieren. Also das ist wirklich eine Erziehung der Leute, eine Bevormundung, eine für Dummhaltung, zu sagen, ja, das hat man darunter zu verstehen. Ja, und dann wurde natürlich auch rumlaviert, relativiert. Das ist ein bisschen wie bei der AfD, wenn es heißt, Björn Höcke steht vor Gericht wegen einer SA-Parole und dann so, ah, das habe ich ja nicht so gemein und das ist ja nicht so gemein. Genau. Und immer so dieses, man macht es genau so, weil jeder weiß es, der mit einem alliiert ist, weiß, dass es genauso gemeint ist. Und dann sagt man, wenn man erwischt wurde, wie so ein Arm hinter, zwei Hände hinter Brücken, ich habe doch nichts geklaut, so als kleines Kind, so ein bisschen. Und so ähnlich hat er das ja auch gemacht. Also Der krasseste Inhalt ist ja irgendwie, also man soll die AfDler beobachten, man soll sich sozusagen, man soll sie stalken, man soll sie belästigen und man soll, und dann wurde ein Gruß rausgelassen an 4 Vornamen und da es bei Linksextremen ja nur Vornamen gibt, ich glaube, da muss man seinen Nachnamen amtlich weglassen oder
wegoperiert.
Genau, also und das sind ja so 0815 Vornamen, weil die alle gleich heißen, aber so, ich bin ja doch der eine, also was weiß ich, Lina, das ist ja diese Anführerin der Hammerbande gewesen, die kennt man
ich da. Ich wollte gerade sagen, wir wissen alle, wer gemeint war.
Ja, aber es gibt vielleicht noch die eine oder andere Lina, die da auch Teil ist und die ist eine arme Sau, weil sie nie als Lina, naja, ist egal. Und also da wurde ein Gruß gemacht an teilweise verurteilte oder vor Gericht stehende Leute, die versuchten Mord begangen haben in Budapest, an Rechtsradikalen oder an Leuten, die eine Glatze tragen. Es wurde nachweislich auch einer angegriffen, der einfach nur eine Glatze trug und kein Nazi war. Und das, wie gesagt, selbst wenn, ist das zu verurteilen. Und diese Leute werden jetzt gegrüßt als Widerstandskämpfer, als tolle Leute, als Premium-Menschen. Und da muss man halt wirklich sagen, das möchte ich auch nicht gern im Fernsehen hören, weil das einfach Volksverhetzung bzw. Billigung von Terrorismus ist. Und ja, also jetzt der normale Gutmensch denkt, ja, Skandal, das ZDF, also das war ja, der Mechanismus ist ja immer der gleiche. Da ist irgendwas, die meisten linken Gutmenschen kennen diesen Danger Dan nicht.
Genau.
Vielleicht kennt man ihn von seinem letzten Lied, das auch, das so ein kleines bisschen intelligenter war, aber es ist auch wirklich so, oh, gähn und also bloß nicht lachen. Und dann ist aber dieser Shitstorm eindeutig, 100% der Gutmenschen verurteilen das ZDF und stimmen also dieser Sendung zu. Und wo ich denke, das ist irgendwie so, so vorhersehbar und manchmal wird man ja so drauf angesprochen, ja, was denkst du, ist doch ein großer Skandal und dann muss ich immer aufpassen, dass ich meine Sympathie nicht komplett, oder dass ich sozusagen nicht komplett wie ein Rechter klinge, dass ich dann sage, nee, Moment, ich bin vielleicht das 1% der Linksstehenden, die das nicht schlimm finden.
Naja, aber jetzt nehmen wir mal an, das ZDF hätte nichts gemacht. Wäre das dann so hochgekocht?
Oder hätte nichts gemerkt, man hätte das irgendwie, das ist ja wie beim DDR-Kabarett, da hat man ja auch versucht,
genau.
Irgendwelche.
Ganz genau.
Natürlich, die Prinzipien sind anders, weil das ZDF hat ja einfach in ihrem Programmauftrag, dass sie nicht zur Gewalt aufrufen, das ist ja auch irgendwie verständlich. Aber das Prinzip wäre das Ähnliche gewesen, hätten sie vielleicht geschafft. Aber wenn das gelaufen wäre, natürlich wäre das dann rauf und runter gelaufen und auch zum
Meinst
Skandal
du?
Immer. Ja. Naja, es ist so Satire-Skandale können ja immer nur im Fernsehen stattfinden, die können ja nicht auf der Bühne, also wenn du jetzt irgendwas Absurdes, Schlimmes sagst.
Was ich permanent tue.
Ja, aber dann lässt dann eigentlich niemand eine Kamera mitlaufen, nur im Ausnahmefall, wenn irgendein Opa unerlaubterweise auf Rec drückt und aber nie wieder da reinschaut oder so, aber es geht.
Das passiert ja nicht. Dass irgendjemand, irgendein Kabarettist bei irgendeiner Veranstaltung irgendwas sagt und dann geht das im Internet viral, sowas passiert ja nicht.
Ja, also auf einer Bühnenveranstaltung tatsächlich nicht, oder?
Naja, also gut, das war jetzt keine Bühnenveranstaltung, das war ein AfD-Parteitag, aber
Ach so, aber das ist ja mit Absicht gefilmt worden. Es ist ja so offiziell gewesen.
Naja, meinst du, es war Absicht?
Naja, es ist für Streaming und so weiter.
Es wirkt schon wie von der Handykamera abgefilmt.
Das weiß ich jetzt nicht genau, aber aber du sprichst es an. Das ist ja im Grunde das Gleiche, nur spiegelbildlich. Und da ist der Gutmensch natürlich komplett anderer Meinung. Also das ist wieder, und das merken die nicht. Das ist wieder, also das war im Abstand von wenigen Tagen. Uwe Stein sagt irgendwas, ruft zur Gewalt auf oder billigt Gewalt. Ja, super! Und aufhängen und so weiter. Und dann kommt die Gegenseite und macht das Gleiche. Und die Reaktion ist auf beiden Seiten sehr, sehr unterschiedlich. Ich nehme an, dass die AfD zum ersten Mal in ihrem Leben das ZDF verteidigt hat als Sender. Und umgekehrt, also und da muss ich sagen, so ein bisschen einen Schritt weiter denken und zu denken, was passiert hier gerade? Diese Spiegelbildlichkeit, die hätten selbst der Anstalt zugewandte Menschen erkennen können. Aber das ist irgendwie, das hält man aus. Das ist eine kognitive Dissonanz, das, was wir dürfen, nämlich zur Gewalt aufrufen oder zum, was weiß ich, zur Einschüchterung von Nazis, von vermeintlichen Nazis. Das dürfen wir ja. Ja.
Das Problem ist, um das jetzt Ganze mal so ein bisschen künstlerisch, sich mal so ein bisschen wegzustellen, was man davon pianistisch hält, also auch kompositorisch oder auch textlich, war es ja relativ sauber gereimt und so.
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es war auch, wie gesagt, ich habe das aus der Taz vorgelesen, da ging es ja noch nicht mal um die Reime, aber die paar Reime, die ich da gesehen habe, das kommt auch noch dazu, dass Leute sich
für die Art von Musik war das aber okay.
Ja gut, das kannst du immer behaupten. Die Popmusik behauptet auch, das und das sei ein Pop-Reim, was bedeutet, es ist eine Assonanz. Und ehrlich gesagt, wenn du dir mal Pop-Songs aus den 70er, 80er Jahren anhörst, da gibt's keinen einzigen schlechten Reim, sondern die sind alle, weil die einfach ihr Handwerk noch konnten und irgendwelche Rapper tun sich mit ihrer Denkfaulheit hervor, indem sie sagen, alles, was ich sage, ist prinzipiell erstmal ein Reim. Also das ist wirklich eine Anmaßung und da würde ich auch sagen, dass allein das wäre jetzt schon eine Folge wert gewesen, um zu sagen, wie unterirdisch und wie armselig dieser Typ dichtet. Ja, aber darum geht's ja schon mal gar nicht.
Sondern, nee, das Problem ist einfach, bei dem Ding ist einfach komplett Thema verfehlt.
Thema verfehlt, Inhalt verfehlt,
verfehlt. Moment, das ist so ein typisches Antifa-Lied, Das heißt, dieser ganze Kontext, in dem das alles stattfand, die Antifa-Anstalt, und es ging ja auch um Sachsen-Anhalt, also weil Sachsen-Anhalt ja quasi das erste Bollwerk ist, wo das passiert, bist du völlig am, weil das Lied, also wenn du dich mit dem Inhalt des Liedes auseinandersetzt, das ist ein rein urbanes Lied, es geht nur um Urbanität, es geht nur, also du hörst Berlin aus dem ganzen Lied raustriefen, das nützt mir Nägeln aber nichts.
Ja, und das und merken die nicht selber, weil die ja im bequemen Berlin sitzen, wo sie sich eben, wo man schon Nazi ist, wenn man falsch gendert. Und das ist tatsächlich nicht unbedingt die Realität.
Ja, eben nicht. Moment. Das ist aber eben nicht das Problem. Hier geht's um die Nazis. Hier geht's auch nicht um die 40% oder sagen wir mal um die 25%. Ich bin jetzt mal so, die im Prinzip keine Nazis sind, trotzdem AfD wählen, weil sie entweder Politik nicht verstanden haben, weil sie völlig panisch sind, weil ihnen geht es zwar eigentlich gut, aber ihnen könnte es ja bald wieder schlechter gehen und die AfD sagt, wenn du uns wählst, wird alles gut, so, weißt du, so. Um die geht's und die kriege ich doch mit dieser Art, was die da vorschlagen, weil das ist ja politischer Straßenkampf, der da propagiert wird. Und der bringt uns hier kein Stück weiter.
Der Straßenkampf führt zur Sympathie für die jeweilige Gegenseite. Je radikaler irgendwie jemand ein Anliegen vertritt, was ja, und nochmal, also das Uranliegen einer Sendung, kann man drüber streiten, ob das so eins zu eins gesagt werden muss oder nicht, ist das Verbot der AfD, beziehungsweise die Beantragung. Mhm. Und da bin ich lang dafür. Und je länger man das rauszögert, kann man immer sagen, nein, jetzt ist die Partei ja noch viel größer und jetzt kann man es noch weniger machen, was gar nicht stimmt. Denn es gibt zwar eine Mindestgröße für eine zu verbietende Partei, seit ungefähr 10 Jahren weiß man das, aber es gibt keine Höchstgröße und es gibt auch keine moralische Höchstgröße, weil die Partei einfach ja trotzdem schlimm ist, egal ob sie jetzt 40% oder 10% hat. Und das Anliegen wird dem Anliegen wird halt geschadet durch so eine Radikalität. Und wie gesagt, ehrlich gesagt, ich möchte mich trotzdem nicht mit Lina E. oder mit Maya T. oder wem auch immer anfreunden. Ja.
Genau. Apropos gar nicht befreundet sein.
Wir beide.
Nein, ja, also, genau. Wer sich ja hasst, also wer sich ähnlich hasst wie wir beide, ist ja der Landesverband Nordrhein-Westfalen. Und das ist ja auch der AfD, meine ich jetzt schon. Mhm. Also ganz kurz nochmal. Hat dir die Sendung gefallen oder nicht?
Natürlich nicht.
Gut. Ich wollte das, weißt du, du hast das jetzt so verklausuliert, du hättest eigentlich ein Lied drüber schreiben müssen.
Aber ohne jede Pointe und mit heiligem Ernst. Ja,
so. Okay, zurück zur AfD. Also, wir haben das ja tatsächlich, sagen wir mal so, ich kenne keinen Landesverband, der sich nicht bis aufs Blut hasst. Mhm. Also, das ist ja quasi Grundvoraussetzung, in der AfD zu sein, ist, dass du gnatziger, verhuschelter Mann bist, meistens ein Incel, der eigentlich mit anderen Menschen gar nichts zu tun haben will, der jetzt hier aber endlich mal was ändern will. Und alle die damit rumstehen, die haben jetzt fällig genauso zu denken wie ich. Das Problem ist, alle anderen, die da rumstehen, verknatzte Incels sind, die denken halt genauso wie du. Also du erinnerst dich sicherlich, dass der Landesverband Bremen gar nicht zur Landtagswahl in Bremen zugelassen wurde, weil die zwei Listen aufgestellt hatten, die Vollidioten. Ja? Was hier im Landesverband Sachsen-Anhalt los ist, da kriegt man ja nur so ein bisschen mehr mit. Die sind jetzt gerade alle total geschlossen. Und zwar, weißt du, was beim Landesverband Sachsen-Anhalt auch noch geschlossen ist? Die Zahnreihen der Mitglieder, wenn die so völlig passiv-aggressiv aufeinander knirschen. Mhm. Und dann aber, wir müssen uns jetzt alle lieb haben, weil wir wollen ja hier alle, dass der Uli Minister, wieso eigentlich der Uli? Ich will eigentlich auch Ministerpräsident werden. Aber jetzt ist es der Uli, scheiße.
Und ich habe ja auch noch 5 Omas, die ich irgendwie unterbringen will in der Landesregierung. Naja, und ein bisschen sind die wie die Gallier, gell? Also die nach außen auch relativ aggressiv mit ihrem Zaubertrank, aber auch nach innen. Wenn sich wenn der Fisch mal wieder stinkt, wenn sich die Gelegenheit bietet
und für eine gepflegte
Prügelei, genau, dann macht man das auch mit den eigenen Leuten.
So was ist denn da jetzt los? Wird der Landesverband in NRW sich spalten?
Nein, das nicht, aber es ist folgendermaßen passiert. Vor anderthalb Wochen war Landesparteitag zur Listenaufstellung. Und man hat ja doch eine gute Aussicht. Der Landtag in Nordrhein-Westfalen ist recht groß. So dass man da doch ein paar Dutzend Mitglieder, also Listen aufstellen muss, um also dann in den Landtag zu kommen. Jetzt haben sie es, glaube ich, nur Listenplatz 22 geschafft. Warum? Weil es ist so, der Landesverband Nordrhein-Westfalen ist einer der ganz wenigen, die eine gemäßigte Mehrheit haben. Der Vorsitzende Martin Vinzenz ist ein gemäßigter, ein Gegner von Weidel und Höcke. Und die ersten paar Listenplätze wurden nach dem Reißverschlussprinzip gewählt, also rechts, links, rechts, links, rechts. Und irgendwann haben aber seine Leute das sind ja Einzelabstimmungen, die nacheinander kommen, übernommen. Und das haben irgendwann die Rechtsextremen da gemerkt und haben dann also gesagt, oh, Listenplatz 22, da stellen wir jetzt mal für einen Listenplatz 100 Leute auf. Also sind ja im Saal, jeder, der im Saal ist und noch nicht auf der Liste steht, darf ja kandidieren. Jeder Kandidat kriegt 8 Minuten Selbstvorstellung, also im Klartext, es wurde nicht durchgeführt, sondern dann wurde der Partei da abgebrochen und am letzten Wochenende dann fortgesetzt. Und es ging eben darum zu verhindern, dass hier die AfD im Landtag Nordrhein-Westfalen ab nächstem Jahr viel zu gemäßigt auftritt. Und die Weidel hat gesagt, nein, der Parteitag muss komplett für ungültig erklärt werden, weil sie eben Angst hat vor so einer Situation, dass jetzt es ist ja so, wenn beim Landeswahlleiter eine Liste eingereicht wird im Namen der Partei, wenn das jemand unterschreibt, der bevollmächtigt ist.
Ja.
Dann gilt das. Und wenn dann noch ein anderer Depp kommt, der auch bevollmächtigt ist, und so ging es ja in Bremen, also sie haben ja nicht 2 Listen beschlossen, sondern es gingen einfach 2 Leute zum Landeswahlleiter. Und das war der Fehler. Weil der Landeswahlleiter kann in dem Moment nicht feststellen, wer da was tatsächlich auf diesen Parteitagen passiert ist, warum es 2 Listen gibt. Und nur das ist dann ausschlaggebend für den Ausschluss. Gar nicht unbedingt das kann man dann gerichtlich angreifen, Abstimmung so und so gefaked oder was. Aber das war alles nicht. Und davor hatte sie eben Angst, dass jetzt irgendjemand aus ihrer Gurkentruppe sagt, ich habe aber hier einen Zettel mit meinem Namen drauf und reicht
die ein. Die habe ich mir ausgedacht. Ja. Die hat ja Hans Thomas nachts heimlich alleine geschrieben.
Und wir wissen, was der sich ausdenkt, das darf nicht kritisiert werden, weil er sich ja ganz viel Mühe damit gemacht hat.
So.
So, und das jetzt ging also der zweite Teil relativ gemäßigt durch, aber die Forderung, das alles für ungültig zu erklären und zu wiederholen, die bleibt noch bestehen. Aber ich glaube, da wird weiter nichts mehr draus. Es wäre der Weidel auch nicht zu raten, das weiter zu befeuern, weil, naja, kommt man halt nochmal in der Presse. Aber wie gesagt, denen wird dann verziehen, was demokratische Parteien ja komplett zerreißen würde.
Ja, natürlich. Ja, aber ja, du hast es ja eben angesprochen, was demokratische Parteien komplett zerreißen würde.
Ja.
Ja.
Gut, und apropos Demokratie, dann gehen wir doch mal auf einen anderen Kontinent, ja, nach Südamerika.
Ja.
Nach Mittelamerika, nämlich nach Nicaragua. Und da gibt es solcherlei Probleme in Zukunft nicht mehr, dass da unerwünschte Kräfte an die Macht kommen. Warum?
Weil sie sich alle untereinander gut leiden können und im Prinzip das Prinzip Demokratie gut verstanden haben.
Ja, weil und der Präsident Ortega, der ja auch nun nicht mehr der Jüngste ist, der ist jetzt vor die Presse getreten und hat gesagt...
Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Mhm. Und zwar, ich bin ja im Sozialismus aufgewachsen und ich bin im Jahr 1981 in den Kindergarten gekommen und da spielte die Solidarität, also die DDR war ja immer solidarisch. Solidarisch gegenüber den Palästinensern, solidarisch gegenüber den Kubanern und auch natürlich solidarisch gegenüber Nicaragua. Und da war damals der Präsident ein gewisser Manuel Ortega. Wir reden hier von
Daniel Ortega.
Daniel, ist mir völlig egal, Ortega. Es ging immer nur um Ortega. Das ist 45 Jahre her. Genau. Der Mann müsste doch inzwischen 170 sein.
Ja, er ist 81, aber inzwischen, also er hatte auch eine 16-jährige Pause dazwischen, muss man auch zugeben.
Ja,
also,
das habe ich auch mal gehört, ja.
2006 kam er wieder dran und seitdem, ja, also sagen wir so, was Maduro und was Castro gemacht haben bei sich zu Hause, das ist alles lächerlich gegenüber Ortega. Und jetzt sagt er, das ist mir alles zu anstrengend und das, ich habe mal bei Infratestima geguckt, sieht nicht gut aus oder bei Wahlrecht.de oder wo auch immer. Wahlrecht NC müsste es ja dann Nick, weiß ich nicht.
Keine Ahnung, ob die sowas überhaupt haben. Wusstest du das?
Wusstest ja, jetzt du, brauchen sie es nicht mehr, jetzt kann er die Seite abschalten, weil es nimmt, er hat tatsächlich gesagt, es gibt, im Herbst würde wieder Präsidentschaftswahl anstehen, nach 5 Jahren wieder, und er hat gesagt, es gibt jetzt keine Wahlen mehr. Und das Tolle, er ist ja erstens Präsident, zweitens hat er seine Frau auch zur Präsidentin gemacht, sie sind zwei gleichberechtigte Staatsoberhäupter. Und die sind ein paar Jahre jünger, ein paar Jahre frischer als er. Also da ist schon mal gesichert, was dann passieren wird. Man könnte drüber lachen, wenn es nicht tatsächlich für große Teile der Bevölkerung. Und du kannst dir denken, das Bruttoinlandsprodukt von Nicaragua ist, glaube ich, noch hinter Legoland. Also es ist Sozialismus ist nicht unbedingt immer die beste Wirtschaftsform. Abseits aller Fragen zum Thema Wahlen. Es ist auch die Wirtschaft, die da einfach an die Wand gefahren.
Ja, man hört ja nichts von Nicaragua. Ich weiß gar nicht, wie das Atomprogramm von Nicaragua, wie sich das entwickelt hat.
Ja, also mal sehen, ich weiß nicht, also wenn ich Donald Trump wäre, würde ich denken, lieber Pete Hegseth, machen wir doch mal einen Plan, was wir da machen könnten.
Okay, und ja.
Ich würde mal sagen, der Hauptstadtflughafen von Managua sollte ein bisschen jetzt mit dem Fernrohr Ausschau halten nach irgendwelchen US-Flugzeugen.
Ach ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das ja krass, dass der das einfach so machen kann.
Das ist wirklich skurril, weil es ja Wahlen fast in jedem Land der Welt gibt. Ja,
genau.
Nur Saudi-Arabien hat, glaube ich, Wahlen auf nationaler Ebene nicht, lokal schon. Ansonsten gibt es Länder wie Haiti, die zwar offiziell Wahlen haben, aber seit 10 Jahren aus Katastrophengründen oder aus anderen Gründen, Korruption, keine Wahlen haben. Dann gibt es Länder...
die haben Wahlen, aber die sind egal.
Genau, und das ist ja die Mehrheit aller Länder im Grunde, weil die Mehrheit aller Länder
ist autokratisch. Ja, bei uns ja auch. Bei uns ist das ja auch so.
Ist autokratisch und da wird gewählt und dann gibt es halt ja den Unterschied Einparteiendiktaturen, wo, also Nordkorea oder so, ja, auch alles immer super Ergebnis, 99% oder 100%. Und dann gibt es Dinge wie Russland, wo es halt noch andere Parteien gibt, die aber möglichst stillhalten sollen, weil sonst können sie sich gern woanders treffen, nämlich in sehr kleinen Versammlungssälen im Gefängnis. Und so ähnlich bisschen die DDR, die war ja auch kein Einparteienstaat, aber sie hatte halt nur eine Fraktion, nämlich die Nationale Front. Und da waren aber Mitglieder aus allen Parteien, die es halt damals gab, drin. Und jetzt, und dann eben die, was jetzt neu erfunden wurde, das Land, wo alles so toll ist, dass man gar nicht mehr wählt.
Ja, finde ich aber auch im gewissen Sinne konsequent. Was jetzt lustigerweise auch nochmal angesprochen wird, dass in der Ukraine, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, der hatte ja so ein kleines Skandelchen, weil da irgendwas mit dem Militärchef und dem Verteidigungsminister und ausgetauscht und nicht ausgetauscht, dass jetzt die Stimmen in der Ukraine nach Wahlen wieder lauter werden.
Ja, also man merkt
schon, dass... Und der hat ja auch die Wahlen ausgesetzt, aber der hat wenigstens einen Grund.
Der hat einen Grund, ja, aber das ist auch so ein Fall, wo man sagt, eigentlich sind Wahlen vorgesehen, aber die Verfassung selber, die die Wahlen vorsieht, sieht ja eben auch Ausnahmen dafür vor, nämlich wenn Krieg ist.
Und das ist es ja augenscheinlich.
Habe ich gehört, ja. Und ja. Die dortige Regierung ist eben dann doch nicht ganz fest vor Korruption geschützt. Auch neulich wurde ja der frühere Energieminister verhaftet, als er ausreisen wollte, ein bisschen ungünstig. Aber das ist natürlich rein menschlich, wenn man sagt, ich habe hier in all der Krise trotzdem die Möglichkeit, mich zu bereichern. Da gibt es halt viele, die sagen, ja, okay, her damit. Und dann, wenn es dann auffällt, ist man ja besonders schweinisch, weil in der Demokratie kannst du dich ja bedienen, wenn es keine anderen Probleme gibt oder kann Korruption ja oder ist moralisch weniger schlimm als im Krieg, wo alle sich aufopfern und der eine macht sich die Taschen voll. Und dann gibt's ja eben auch militärische Gründe, der eine will das, der andere will das, da steckt man jetzt nicht so drin, aber ja, also da tun sich halt Konflikte in so einer Regierung auf und bei Selenskyj, ich tippe immer mehr, dass er irgendwann dann auch Wahlen ansetzen wird und wahrscheinlich im nächsten Jahr, unabhängig davon, ob der Krieg zu Ende ist oder nicht, weil er einfach sagen will, jetzt probieren wir es doch. Und dann gibt es natürlich Schwierigkeiten, weil wie will man alle Menschen, die wahlberechtigt sind, auch zur Wahl bringen? Ja, in den besetzten Gebieten wird es gar nicht gehen, aber die Flüchtlinge im Ausland, die müssen natürlich alle angeschrieben werden. Ist eine riesen logistische Aufgabe, aber man wird es machen. Und ich glaube, dass er bei der nächsten Wahl, wann auch immer die stattfindet, auch nicht antreten wird, weil er sich ja eben da jetzt so aufgeopfert und verkämpft hat. Und ich glaube, dass es dem Land auch gut tut, wenn dann jemand Neues drankommt.
Naja, aber das heißt ja, also wir haben ja schon mal darüber diskutiert, die sind ja eigentlich gar nicht in der Lage, vernünftig Wahlen zu machen.
Ja, aber es ist ein bisschen so wie in Berlin, West-Berlin, da hat man ja gesagt, wir wählen in ganz Berlin und ganz Berlin hatte eine bestimmte Zahl von Mitgliedern des Abgeordnetenhauses, die stand auch in der Verfassung, da stand drin, hat mindestens, die Größenordnung 150 ungefähr Mitglieder, also steht in der Verfassung mindestens. Und das waren aber immer viel weniger Abgeordnete. Warum? Weil man gesagt hat, ja, die Sitze, die gibt's zwar, aber die sind frei, weil der Ostteil da nicht wählen darf. Also so eine Fiktion. Mhm. Und man hat auch gesagt, ja, das ist jetzt Berlin, wir sprechen auch für ganz Berlin. Ja. Aber es gibt halt Bezirke oder Stadtbezirke, wie es dann im Ostteil hieß, die nicht vertreten sind. Und so ähnlich ist es ja auch so. Man muss halt stellvertretend für die dann repräsentieren, die nicht vertreten sind.
Ja, klar.
Naja, so, also da fällt alles aus. Anderer Schauplatz in Israel haben wir auch darüber berichtet, seit 3-4 Jahren darüber geredet, weil es in Israel üblich ist, die Wahlperiode nicht zu Ende zu machen.
Genau, die wissen gar nicht, was eine vollständige Wahlperiode ist, ne?
Nee, genau. Und einfach wählen und also es ist ja immer in der nicht Verfassung, aber in diesen sogenannten Basic Laws, also Grundgesetzen, es gibt 15 verschiedene Grundgesetze und das für die Wahlen Zuständige, das sagt alle 4 Jahre und zwar im Herbst und zwar am ersten beziehungsweise dritten Dienstag des zweiten Monats im jüdischen Kalender, also Mache Schwan heißt dieser Monat und ob es der zweite oder der vierte Dienstag ist, das hängt davon ab, ob das Jahr davor ein Schaltjahr war. Also relativ einfach und überschaubare Regel.
Ja, und wenn Vollmond ist, muss eine Katze, tote Katze im Friedhof gestreichelt werden oder so, ne? So.
Genau, oder alternativ reicht auch Donald Trumps Frisur. Nein, also die, das ist schon relativ, also das habe ich jetzt absurd erklärt, aber der jüdische Kalender ist ja dort jedem geläufig. Er hat ja, es gibt ja die jüdischen Feiertage, die jeder dann auch mehr oder weniger begeht. Selbst die Säkularen feiern irgendwie mal irgendwie Passa oder was, oder Pessach. Jedenfalls, man weiß das und es ist der 27. Oktober und die haben aber jahrelang darüber geredet, lass uns die doch vorziehen, und haben so lange über das Vorziehen geredet. Es wurde auch ein Gesetz eingebracht, also es ist nicht so wie in anderen Parlamenten, wo es einen Beschluss braucht, sondern man braucht richtig ein Gesetz mit drei Lesungen, dass das Parlament auflöst. Und es, die erste Lesung ist durch und bis zur zweiten haben sie es nicht geschafft. Und jetzt war also der letzte Sitzungstag. Und da haben sie dann das Parlament trotzdem noch aufgelöst, obwohl klar war, wir wählen genau dann, wenn es nötig wäre. Also man, also einfach so, also so aus Spaß nochmal das Parlament aufgelöst. Naja, und jetzt gibt es auch ein weiteres Grundgesetz, nämlich das Grundgesetz, das Tora-Grundgesetz, in dem einfach drin steht, die Tora ist die Grundlage der Gesellschaft, was natürlich wieder den Orthodoxen in die Hände spielt.
Was auch in einem säkularisierten Staat total Sinn macht.
Ja, im jüdischen Staat ist das gar nicht so abwegig. Das kann man ja auch so sehen, wenn man so ein bisschen wie Gott bei uns in der Präambel im Grundgesetz. Also man kann so sehen, wenn es vernünftig gesehen, also vernünftig ausgelegt wird, dann berührt es erstmal keinen, den es vorher auch nicht berührt hat. Aber es geht vor allem darum, um die diese Orthodoxen ja als die besseren Juden, die besseren Menschen hinzustellen und sie vom Wehrdienst und von anderen Dingen, die man so lästigerweise als Staatsbürger machen kann, vielleicht auch vom Steuern zahlen, na, sie erarbeiten ja nichts, also zu befreien. Und das ist natürlich ein Streitpunkt, weil die israelische Armee doch relativ relatives Risiko für die Leute ist. Jeder, jede Frau, jeder Mann muss ja dahin, außer die orthodoxen männlichen Juden, die diese schönen Löckchen haben und immer einfach den ganzen Tag beten, und die müssen das nicht. Und das ist, ja, ist natürlich, Netanyahu hat natürlich im Blick, dass er auch nach der Wahl irgendwelche geisteskranken Parteien findet, mit denen, die ihn noch aushalten.
Ja. Ich glaube, da wird es welche geben.
Ja, und also was ist jetzt die Prognose für die Wahl? Alle sagen jetzt, er gehört jetzt endlich mal abgewählt. Also weltweit wenn die Wahl weltweit stattfinden würde, hätte er, glaube ich, 2-1% oder was. Aber die findet halt leider in Israel statt, wo diese Orthodoxen ja auch eine große Bevölkerungsgruppe stellen. Und auch die, die Hardliner, Scharfmacher. Also er ist eben auch so ein Fuchs, dass er immer wieder schafft, die Gegenseite auszuboten. Und die Gegenseite ist eben schwächer zusammengehalten, weil die einzige, es war ja mal anderthalb Jahre lang, 2021 bis 2022, gab es ja mal eine Regierung, die außer ihm, also um ihn herum war. Und die sind gescheitert, weil es eben nicht ausreicht, nur gegen ihn zu sein und sonst nichts Gemeinsames zu haben. Das ist ein bisschen wie die Ampelkoalition auf Speed gewesen, so kann man sich's vorstellen.
Also, ja, genau.
Ich bin da fast ein bisschen pessimistisch, dass er es wieder schafft. Ja. Naja.
Positiven oder im negativen
Sinne? Nee, also pessimistisch für Israel, also sozusagen optimistisch für ihn, so rum kann man sagen. Dass er wieder drankommt oder wieder bleibt. Ja. Nun, dann wollen wir noch in ein Land gehen, in dem auch sich etwas Skurriles abgespielt hat, so ein bisschen Nicaragua Reverse, also in Ungarn. Dort herrscht ja seit Mai, nach der Wahl im April, siehe unsere Sonderfolge, kann man nochmal reinhören, Peter Mojo, also Peter Ungar.
Also er ist Herrscher Diktatur, machen wir uns nichts vor. Der große Demokrat Viktor Orban hat das ja jetzt gesagt, ich habe nochmal kurz nachgelesen, hat jetzt insgesamt eine Zustimmung, hat vieles jetzt laut Umfragen in Ungarn eine Zustimmung von 18%. Also sprich, das ist ja die Mehrheit. Also es ist ja also quasi die große Mehrheit. Und das, was Peter Mogia da jetzt macht, ist im Prinzip autoritäre Diktatur, Alleinherrschaft, weil der hat gerade mal 2/3 der Stimmen im Parlament und macht dann so Sachen wie die Verfassung zu ändern.
Ja.
Also das ist natürlich
Demokratie. Die Verfassung, die Viktor Orban, und da sind wir wieder bei Hans-Thomas Tilschneider, die Viktor Orban sich 2011 mühsam ausgedacht hat mit seiner damaligen 2/3-Mehrheit. Ja. Und die ist ja so gut, dass man eigentlich nichts dran ändern sollte.
Genau.
Ja. Und jetzt sind also nach und nach verschiedene Änderungen passiert, unter anderem, dass Orban selber in Zukunft nicht mehr antreten darf, weil man nach 8 Jahren Ministerpräsident automatisch sein Amt entweder verliert oder nicht mehr antreten darf.
Das ist was also, ich krass finde, dass Mogia sich das quasi selber schreibt, aber okay.
Ja, das ist ein bisschen so wie in Deutschland immer dann, wenn ein ganz frischer Wind kommt. Also Markus Söder war ja damals auch so, ja, höchstens 10 Jahre, also 2 Amtszeiten. Und das gibt manche Politiker, die, wenn sie anfangen, so eine Forderung stellen und dann irgendwann halt sagen, lass uns, liebes Google, lösch doch mal bitte diese Nachricht von vor 8 Jahren.
Ja, aber Morgan hat es jetzt gemacht.
Das hat er gemacht. Und
das finde ich krass. Schröder hat ja damals auch gesagt, maximal
ja,
2 Amtszeiten.
Es ist ja ein Unterschied zu zum Beispiel Staatsoberhäupter sind ja weltweit immer, da gibt es ja oft Höchstregelungen für die Amtszeiten, Anzahl und Dauer. Gibt ja sogar Länder, in denen man nur eine Amtszeit haben darf, aber dann hinterher nochmal rankommen darf. In Chile zum Beispiel gibt es wirklich alle 4 Jahre auf jeden Fall einen Wechsel, aber auch eben ab und zu mal jemand, der schon mal dran war. Und das ist dann so eine Staatsoberhäupter, ja, aber dass das einen Regierungschef betrifft, das wüsste ich jetzt weltweit auch nicht, dass das irgendwo wäre. Sondern das, also es kann schon sein, aber es ist extrem ungewöhnlich. So, und jetzt kam die vorläufig letzte oder die neueste Änderung kam jetzt dazu, nämlich, dass der Präsident, also da wurden Bestimmungen über den Staatspräsidenten geändert und eine Bestimmung hieß, der aktuelle Staatspräsident ist ab Inkrafttreten dieser Änderung nicht mehr im Amt. Also der Tamás Sulyok war natürlich ein Gewächs von Orbán, seit 2 Jahren
eine Marionette.
Im Amt. Genau, seit 2 Jahren im Amt, wäre noch 3 Jahre drin gewesen und jetzt ist also am Montag ist dieses Gesetz in Kraft getreten und jetzt ist stattdessen die Parlamentspräsidentin vorläufig im Amt und für die Neuwahl ist schon eine ungarische Schachgroßmeisterin, die in der Bevölkerung relativ hohen Rückhalt hat und sehr irgendwie so ein bisschen wie Boris Becker in Deutschland. Nein, das stimmt nicht. Also der Art.
Wollte ich gerade sagen. Michael Schumacher.
Genau, der würde auch nichts falsch machen. Der würde keine dummen Sachen machen. Nee, also so ähnlich. Und das wird jetzt alles kommen. Die wird jetzt gewählt werden wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das ist, ich habe weltweit auch in der Geschichte gesucht, einen Fall, wo ein Staatsoberhaupt nicht abgesetzt wurde durch irgendwie einen Putsch oder durch eine Abwahl, sondern durch eine Verfassungsänderung. Ja, einfach den, obwohl das Amt ja weiter besteht. Natürlich kann es Staatsformänderungen geben, dass zum Beispiel aus dem Königreich eine Republik wird oder umgekehrt, dann wird natürlich sich auch das Staatsoberhaupt ändern. Aber das ist mir tatsächlich, das ist einmalig in der Weltgeschichte, kann man sagen. Und gut, dass wir jetzt noch nicht in der Sommerpause sind und darüber reden können.
Genau. Die Frage für mich ist ja ganz ehrlich, heißt man das, also ich finde es ungewöhnlich, aber ich finde es jetzt nicht wirklich schlecht. Ich meine, wahrscheinlich ist Peter Morgia jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss und da wird sich auch noch einiges ergeben, aber ich bin nicht so.
Na, es ist halt so, dieser Präsident hat halt angekündigt, er wird das alles hintertreiben und zwar nach dem Vorbild von Polen, wo eine demokratische Regierung regiert, aber genau. Ein rechtsextremer, rechtspopulistischer Staatspräsident, der viel schlimmer ist als der Rechtspopulist, der vor ihm dran war und die sind extrem verfeindet und die Gesetze werden alle gestoppt von ihm und da kann man natürlich nicht gut durchregieren, und jetzt musste dieser Präsident ja selber seine eigene Absetzung unterschreiben. Das hat er tatsächlich auch gemacht.
Es wirkte für mich so ein bisschen, ich habe es ja immer nur im Radio gehört, als ob Morgia persönlich mit der Knarre hinter ihm steht und ihm die an den Kopf
hält. Ja, oder die Knarre, die Knarre, so wie früher im Militär, die Knarre auf den Tisch gelegt hat und so, ich verlasse jetzt den Raum, so ein bisschen, gell?
Ja, ja.
Du weißt, was zu tun ist. Also, wie gesagt, um den ist es nicht schade, das scheint einfach ein rückgratloser Karrierist gewesen zu sein, ohne Gewissen. Also, im Grunde, der kann kein amerikanischer Staatsbürger werden und bei Trump im Kabinett unterkommen. Genau. Also, da ist er genau richtig.
Genau. Und dann ist jetzt aber halt die Frage so, also das heißt, das scheint ja in Ungarn so ähnlich wie in Polen, wenn man nichts hört, ist ja immer gut, scheint das ja alles seinen sozialistischen Gang zu gehen.
Ja, also im Moment ist das was, also es ist wahrscheinlich die Regierung der letzten Jahrzehnte weltweit, die am schnellsten das umsetzt, was sie auch versprochen hat. Das geht natürlich mit dieser Zweidrittelmehrheit relativ gut. Aber das ist schon beeindruckend, was da für ein Tempo jetzt gemacht wurde.
Ja, naja gut, du hast halt, wollte ich gerade sagen, du hast halt die Zweidrittelmehrheit. Aber die Partei scheint ja auch mitzuspielen.
Ja, da kenne ich mich jetzt nicht aus, sind auch viele Politikneulinge dabei, muss ja, oder es ist ja so auch so immer so neue Parteien sind ja auch, haben ja immer diesen, tragen ja vor sich her, dass da eigentlich die Bürger drin sind, im Unterschied zu den Politikern, die ja keine Bürger sind. Genau. Also war ja bei Macron genauso, aus meiner Sicht fast ein bisschen unsympathisch, aber es funktioniert halt und es ist wirklich, die verfolgen jetzt das Ziel, erstmal sozusagen die Demokratie wieder auf Null zu setzen, damit man was machen kann. Und das geht halt nicht, wenn ein Staatspräsident schon vornherein ankündigt, ich unterschreibe euch gar nichts.
Genau.
Ja.
Aber so. Tusk in Polen hat halt nicht die Zweidrittelmehrheit, so dass er den Staatspräsidenten
nee,
einfach
lange
mal,
nicht. Der hat ja schade. Genau, also der hat ja nur so ganz auch so ein etwas fragiles Regierungs so Koalitionssystem, das ist auf keinen Fall die große Mehrheit.
Okay, Tilman, da ist ja die letzte Folge vor der Sommerpause, ist, hast du denn nicht noch ein paar lustige Sachen?
Genau, ich möchte jetzt ankündigen, den 13. August könnt ihr euch notieren, da wird in Großbritannien ein Rekord aufgestellt, nämlich die Nachwahl mit den meisten Kandidaten. Das ist relativ absurd, wir haben darüber gesprochen. Nigel Farage ist ja jetzt muss ich nochmal in meinem Archiv nachkramen, was er genau ist. Er ist ja irgendwie ein, das haben wir aber alles erzählt, er ist ja...
Ja, ja.
Er ist ja Lord of the... Manor of Northstead, nicht Lord, ja. Er ist ja so eine Art Hausmeister von so einer
Hört Mütze. Die Evelyn Hamann-Folge nochmal nach.
Ja, und Nigel Farage hat sein Mandat zurückgegeben und jetzt haben alle anderen Parteien gesagt, wir haben aber keine Lust, jetzt den Zirkusclown, diesem Zirkusclown da eine Bühne zu geben für seine Nachwahl, die er ja wieder antritt. Das ist in England gar nicht so unüblich, aber seine Partei ist ja in Umfragen weit vorne, also er wird diese Wahl auch gewinnen. Wir haben keine Lust, da die Statisten zu sein. Jetzt haben alle größeren Parteien oder mittleren Parteien haben jetzt gesagt, wir machen da nicht mit. Und es gibt trotzdem 34, also im Wahlkreis Clacton, gibt es 34 Kandidaten, die von denen nur 7 einer Partei angehören, die anderen sind unabhängig oder und 5 sind noch dazu Spaßkandidaten. Also das ist wirklich skurril. Das ist auch in England gar nicht unüblich, vor allem wenn Prominente in Wahlkreisen antreten. Also da tritt zum Beispiel an Howling Loud Hope, Nick the Incredible Flying Brick, Baron von Thunderclap und Woke Trump Carsey. Da weiß keiner, was das genau ist. Und der bekannteste Gegenkandidat ist Lord Binface, also Baron Mülleimer-Gesicht. Und den kennt man irgendwoher, beziehungsweise der erinnert einen an Count Buckethead. Nee, umgekehrt. Count Binface und Lord Buckethead, so rum. Jetzt habe ich es falsch gesagt. Und das ist ein und dieselbe Person, aber der trat ja, wir erinnern uns, 2019 war Theresa May, in Theresa Mays Wahlkreis, sie war ja damals gerade so nicht mehr Premierministerin die treten halt immer, diese Figuren treten immer da an, wo Öffentlichkeit ist. Und das Tolle ist, am Ende eines Wahlabends müssen die alle gleichberechtigt nebeneinander auf der Bühne stehen und dann kommt der Kreiswahlleiter und sagt auf die Stimme genau, sehr länglich, alphabetisch, also relativ spektakulär, wer wie viele Stimmen hat und die müssen sich dann auch die Hand geben und so weiter und das war dann damals so ein skurriles Bild, also Theresa May und Lord Buckethead nebeneinander. Also,
ich erinnere mich dunkel.
Auf der einen Seite diese absurde Fantasiefigur mit dem unpassenden Körper, ungelenken Bewegungen, die allein durch ihre Existenz das System ad absurdum führt.
Und Lord Buckethead. So, komm, ja. Das ist, also Entschuldigung, den hat man ja jetzt auf, egal.
Die blaue Ameise. So, aber jedenfalls, das wird wiederkommen und der Typ ist derselbe, aber den Lord Buckethead gab es schon seit den 80er Jahren, das war jemand anders und der hat jetzt Urheberrecht auf diese Figur geltend gemacht. Und deswegen ist Lord Buckethead jetzt Count Binface geworden.
Ach, jetzt wird mir gerade einiges klar. Es geht ja jetzt gerade die große Trailer-Kampagne für Avengers Doomsday, den 5. Avengers-Film, los. Und dem vorgelagert war ein Film namens The Thunderbolts, der im Nachhinein in The New Avengers umbenannt wurde. Mhm. Das war Ziel der Marketingstrategie. Und da gab es also die alten Avengers, also Iron Man, Captain America und so weiter und so fort. Und diese Thunderbolts, diese neuen Avengers. Und dieser Film endet damit, dass der neue Captain America IP-Rechte an dem Namen Avengers anmeldet. Dieser Kampf ist am Ende dieses Films da. Jetzt ist mir klar, wo die das herhaben.
Ja, also das ist eigentlich das große britische Wahldrama der letzten Jahrzehnte war Lord Buckethead gegen Count Binface. Und genau. Wie gesagt, also jetzt habe ich geguckt, Mr. Fishfinger hat irgendwie die Anmeldung verpasst und sich nicht angemeldet, aber es gibt eben, wie gesagt, diese paar Spaßkandidaten und spannendes Ereignis und da sind eben so viele dabei wie bisher noch nie und es, am Ende wird es doch trotzdem wieder der schlimmste Spaßkandidat aller Zeiten, nämlich Nigel Farage. Das ist anzukündigen. Ansonsten gibt es noch, dass in Island ein Referendum stattfinden wird zum Thema EU-Beitritt, also mal wieder, auch mal so, die haben ja so nach, das ist ja so eine On-Off-Beziehung zwischen Island und der EU und jetzt geht es wieder in Richtung EU. Und ansonsten kann man sagen, Weltkulturerbe wird jetzt auch noch beschlossen nächste Woche. Da wird wahrscheinlich in Zehlendorf, Berlin-Zehlendorf, eine Waldsiedlung wieder zum Kulturerbe erhoben. Also es ist relativ unspannend und der Kanzleramtsminister muss neu benannt werden. Also bleibt entweder ihr meldet euch jetzt von den Nachrichten komplett ab und hört uns wieder am 30. August.
Genau.
Und dann erzählen wir euch das alles, auch wie Count Binface ab Lord.
Moment, Herr Dr. Lucke, Moment, 30. August, ich glaube 3. September, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche.
Okay, ja, stimmt. Nee, jetzt habe ich es verwechselt. 3. September. Ja,
3. September. Also, dass ich hier mal ein Datum richtig habe. Also, Hallöchen.
Ja, aber ich freue mich wieder drauf. Ich hab auch diese Sonderfolgen, die wir jetzt die nächsten 5 Folgen kommen auch jeweils donnerstags und die habe ich auch sehr genossen beim Aufzeichnen, muss ich sagen. Habe sehr viel gelernt von dir.
Ja, ich auch von dir. Das habe ich nur schon wieder alles vergessen. Ich habe
ein Alias. Dann muss ich dir leider am 3. September alles nochmal erzählen.
Nee, pass auf, wir machen das so, wir beginnen die Folge am 3. September damit, dass du eine Klausur machst. Also wir machst eine Abfrage, was habe ich wann gesagt, wie sind die Fakten an der Stelle. Da muss ich den ganzen Kack nämlich nochmal hören.
Gut, lieber Sebastian.
Und in dem Sinne, auch freut euch auf unsere Sommerfolgen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf einen schönen Urlaub. Ich lege mich jetzt, wie Per Mertesacker sagte, erstmal 3 Tage in der Eistonne. Und wir hören uns. Bis dann, Tilman. Schönen Sommer.
Bis dann, Sebastian.